ihrerseits Praxis mit einem eigenen Ethos. Die ist eben nicht ethikfrei, sodass das erst hinterher dazu käme, sondern sie ist das in sich selber schon. Und weil das so ist, kann man das zunächst mal transzendental durch Retorsion aufweisen. Und so macht das zum Beispiel also Friedo Ricken in seiner Ethik, ähnlich wie dann Apel und Habermas das gemacht haben, nur dass es bei Ricken dann nochmal weniger voraussetzungsreich ist, um das auch selber jetzt zu benutzen. Ich zitiere, daraus, dass ich mich nicht auf die Frage einlasse, ob ich mich muss verantworten können, soll, würde ich da eben Einspruch erheben, folgt nicht, dass ich es nicht muss oder vielmehr besser soll. Nicht? Er sagt muss. Daraus, dass ich mich nicht einlasse, folgt nicht, dass ich nicht soll. Grundsätzlich spieltheoretisch gefasst, wenn A eine These vorlegt, hat er, solange B nicht mitspielt, das Spiel nicht verloren. Solange vielmehr B nicht angreift, steht die These von A. Sobald B angreift, hat A gewonnen. Das ist ja die Retorsion. Nicht? Sobald der andere eingreift, hat er verloren. Also mein Handeln soll in einem voraussetzungslosen Sinn gerechtfertigt werden können, so heißt die These. Wer das mit Gründen bestreitet, rechtfertigt, dass sein Handeln nicht gerechtfertigt zu werden braucht und widerspricht sich damit. Also ich muss es nicht selber beweisen, sagt diese Retorsion, sondern die sagt, wenn ich sage, ich soll verantwortlich leben, gilt das. Bis jemand widerspricht. Wer widerspricht, wird aber seinen Widerspruch begründen und damit hat er sich selber in einen performativen Widerspruch verwandelt und das nennt man eben Retorsion. Das ist das Argument, das Ricken nimmt und das Bela Weißmar immer wieder ausgearbeitet hat und benutzt hat und andere Leute auch. Und wenn dann die Leute sagen, das sei ein alter Hut, das sei das Tu Quoquo oder so, dann ist denen zu sagen, auf die alten Dummheiten gehören die alten Antworten. Warum soll man da was Neues drauf sagen, wenn es richtig ist? Das Argument trifft, aber ich bin damit unzufrieden, weil es in der Faktizität bleibt. Es bleibt im Feld des bloßen Müssens, des Nicht-Anders-Könnens. Und das genügt mir tatsächlich nicht. Denn mir geht es ja um die Rechtfertigung des Sollens. Mir geht es darum, dass B sich einlassen soll, dass er sich nicht heraushalten darf. Das ist das, was ich ja begründen will, wenn ich sage, why to be moral. Also deswegen reicht es mir nicht zu warten, bis jemand, der das bestreitet, in seinen performativen Widerspruch verwickelt, sondern ich muss dieses Sollen in seiner Gehaltlichkeit selber aufzeigen oder vermitteln. Das ist die Schwierigkeit dabei. Und da sagen dann die Leute, das würde zirkulär. Eine Petitio Principi. Ich knüpfe zunächst mal hier bei Reinhard Laut an und möchte nochmal das Medium aufnehmen. Reinhard Laut, die einen sagen schon, das können Sie nicht mehr hören, aber ich halte es nach wie vor für wichtig, der hat diesen Begriff Satienz eingeführt in Ergänzung zur Evidenz. Evidenz ist das rein theoretische Betroffensein von etwas. Satienz, gebildet vom mittellateinischen Satire, das im Französischen saisir ja, fortlebt. Im normalen Lexikon finden Sie das nicht, weil es im Mittellatein ist. Aber das ist gemeint. Und das ist das, was im Griechischen das Medium ist. Das heißt, im Deutschen müssen wir es mit lassen umschreiben. Ich lasse mich überzeugen. Ich lasse mich ergreifen. Ich lasse mich beeindrucken. Wir können es nicht anders ausdrücken, weil wir keine mediale Konjugation haben. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir mediale Wörter haben. Und da komme ich auf das zurück, was wir da mit dem Aktiv und Passiv besprochen haben. Nehmen Sie so ein Wort wie dulden. Dulden ist weder aktiv noch passiv. Das ist Medium. Ich kann jemanden leiden machen. Ich kann ihn nicht dulden machen. Entweder er duldet oder er duldet nicht. Das ist seine Sache. Allerdings kann er nur dulden, wenn ich ihm was zu leiden gebe. Also es ist ein aktiv-passives, aber ich behaupte, dass es nicht ein drittes ist nach aktiv und passiv, sondern das erste vor aktiv und passiv. Ich behaupte, dass die Grundvollzüge von Freiheit im Sexuellen, im Erotischen, im Ethischen, im Ästhetischen, im Religiösen, wo auch immer, ein sich ergreifen lassen ist. Ich kann mich nicht ergriffen werden machen. Haben das alle schon erlebt, dass uns irgendeine Situation, ein Konzert oder ein Film oder so nicht ergriffen hat und wussten genau, es lag nicht an dem Orchester, sondern an uns. Also ich kann mich nicht ergriffen werden machen, aber ich kann mich gegen das ergriffen werden wehren. Deswegen ist hier Freiheit im Spiel. Und es ist keine reine theoretische Intellektualität, die da allein am Werk ist. Sowas würde ich zum Beispiel auch für die Visio in Anspruch nehmen, um da auch nochmal darauf zurückzukommen, dass die eben nicht reine Theorie in diesem Sinn ist, sondern sie ist Medium. Ein sich öffnen für Hören, Empfangen sind solche Ausdrücke, die leider immer wieder passiv genannt werden, nicht bloß von Feministinnen. Während ich behaupte, dass das Medium aktiver ist als alle Aktivität. Mein Beispiel finde ich schlagend. Ich kann immer noch reden, wenn ich todmüde bin. Deswegen freue ich mich, dass Sie mir doch zuhören nach so einem Tag, also immer noch da. Ne? Aber ich kann schon längst, wenn ich nicht mehr reden kann, schon längst vorher nicht mehr vernünftig zuhören. Das Zuhören ist leistender als das Reden. Das Empfangen ist aktiver, wenn Sie so wollen, als das Reden. Dass das hingehört. Also die Medialität ist die tiefere Form von Aktivität. Deswegen würde ich zum Beispiel auch für die göttliche Allmacht, das ist ein Thema, wäre das jetzt für sich, wenn man über Bittgebet und Erhörung und so redet, nicht im Blick auf Street bloß, sondern auf eine ganz andere Reihe von Leuten auch nochmal, muss zur Allmacht nicht gehören, sich beeindrucken lassen können. Also ob Gott sich nicht überraschen lassen könnte vor lauter Allwissenheit. Der kann doch nicht blöder sein als die Engel, wenn die schon eine Morgenerkenntnis haben. Sitzt doch nicht Gott da und sagt, Staub von Brille ist ja nichts Neues unter der Sonne. Das kann unmöglich sein. Ne? Sondern das muss doch da irgendwo einen Ort haben. Wie auch immer. Nicht? Also dass man da guckt, muss ich nicht in der Form also irgendwo dieses Medium einführen, mit dem sich hier etwas zeigt und gibt. Bei Laut heißt das so, da es derselbe Geist ist, der den Wert setzt und fühlt, darum ist es auch notwendig, die aktive und passive Seite des Aktes der Wertsetzungen einzufassen und von einem medialen Vorgang zu sprechen. Die spezifische Evidenz der Wertsetzung und Werthabe kann man mit einem besonderen Namen bezeichnen und es empfiehlt sich, das zu tun, um sie von theoretischer Evidenz abzuheben. Ich habe dafür den Terminus Satiens eingeführt, Werte ergreifen, unser Geist wird von ihnen ergriffen, unser Geist lässt sich von ihnen ergreifen. Ich kann niemanden überzeugen, der sich nicht überzeugen lässt. Unter Umständen kann ich so schlagend argumentieren, dass man mir erstmal nichts entgegenhalten kann. Aber man muss überhaupt nicht zustimmen. Man kann sagen, schlafe ich noch mal eins drüber, bis morgen fällt mir gegen den Typen schon noch was ein.
Oder ich vergesse es.
Das ist eine Lösung. Das kann natürlich normal sein. Aber wo das hineingehört, deswegen gibt es in der Philosophie, wo es ernst wird, keine zwingenden Argumente. Das ist immer ein Appell an Gewissen, an das sich ergreifen lassen. Also ergriffen, indem er sich von ihnen ergreifen lässt, sie seinerseits aktiv ergreift. Ich glaube, man muss es so kompliziert beschreiben, wenn man Fehldeutungen ausschließen will. Ich will ausschließen den Dezisionismus, ich will ausschließen die Intuitionismen, ob nun rationalistisch oder emotional. Ob individualistisch oder gruppengeprägt, der Vollzug selbst ist ganz einfach und ursprünglich, ein sich ergreifen lassen. Im Gewissen wirkt also keine Evidenz, rein theoretische Einsicht, erst recht nicht eigene Setzung und Satzung, sondern das ergriffene Ergreifen eines Geist- und Freiheitswesens, das sich hat ergreifen lassen. Auch die klassische Metaphysik scheint nur aktiv und passiv zu kennen, bis hinein in die Geschlechtermetaphysik. Während ich meine, man bräuchte hier eben genau dieses Medium, um das zum Ausdruck zu bringen. Bei Paulus steht das, mein Standardbeispiel ist immer 2. Korinther 5,20, katalagete. Heißt, lasst euch versöhnen. Wörtlich, seid versöhnt. Nicht? Lasst euch versöhnen. Und ich behaupte nun, dass dieses sich erfassen lassen eben der Grundvollzug von Sein und Leben in allen Formen ist, dass das dorthin gehört, in allen Formen. Und dann kann ich jetzt an die Frage Petitio Principii gehen und sagen, die ergab sich ja angesichts der Entscheidung zwischen Moralität und Klugheit, in Anführungszeichen, gesetzt. Und für eine solche Lösung muss ich hinter diese Situation zurückgehen. Und dazu greife ich auf den eingeführten Begriff von Hans-Eduard Hengstenberg, die Vorentscheidung. Warum? Weil ich meine, sobald wir hatten das gestern Gut und Böse. Das Böse ist dann etwas quasi Positives, weil es zwischen Gut und Böse die Neutralität gibt. Ob es die in Realität gibt oder bloß als Typ, müssen wir jetzt nicht erörtern, vielleicht hinterher tun, aber sie gibt sie. Und deswegen haben viele Leute die Vorstellung, Freiheit sei erstmal, wir haben es schon gehört, Libertas Indifferentiae. Und erst hinterher kommt irgendwie aus heiterem Himmel ein Blitz und ich soll, und dabei will ich überhaupt nicht sollen. Ich meine, man müsste das eben anders denken, wenn ich ausgehe von der Vorentscheidung zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit.